Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Zwei Jahre Krieg in der Ukraine, bald womöglich noch ein großer Krieg in Nahost. Vielen europäischen Armeen fehlt es für diese neuen Herausforderungen in Sachen Landesverteidigung nicht nur an Material, sondern auch an Personal. Woran das liegt und ob das schwedische Wehrpflichtmodell ein Ausweg sein könnte, das besprechen wir hier gleich. Außerdem geht es um die Erstwähler bei der Europawahl. Wie wichtig ist den Jugendlichen die EU und ihre erste Wahl? Das war Thema auf unserer DLF-Europakonferenz. Wenn Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im Ausland unterwegs ist, interessiert ihn eine Frage immer besonders. Wie halten die es mit der Wehrpflicht? Bis zum Sommer will er entscheiden, ob die Wehrpflicht wieder eingeführt werden sollte und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Denn genau wie andere Armeen der NATO hat auch die Bundeswehr zu wenige Soldaten. Bislang scheint Pistorius' favorisiertes Modell das schwedische zu sein. Da bekommt jeder und jede 18-Jährige ein Einberufungsformular. Tatsächlich eingezogen werden dann allerdings nur rund 8.000. Wie das schwedische Modell genau funktioniert, möchte ich mit Gunnar Köhne besprechen. Er hat sich für unsere Sendung Hintergrund heute 18.40 Uhr eingehend damit beschäftigt. Herr Köhne, wie genau läuft der Einberufungsprozess in Schweden ab?
Ja, Sie hatten es eben schon erwähnt, zum 18. Geburtstag bekommen alle Schwedinnen und Schweden eines Jahrgangs Post von der Musterungsbehörde. In diesem Jahr waren das 110.000 Personen. Wie gesagt, Männer und Frauen. Die geschlechtsneutrale Wehrpflicht besteht schon seit 2018 in Schweden. Und in diesem Fragebogen müssen Sie Auskunft geben über sich selbst, zum Beispiel über Erkrankungen, physische oder psychische Erkrankungen, müssen diese Angaben auch vollständig machen. Ein Nicht-Ausfüllen oder falsche Angaben könnte Bußgeld bedeuten. Und diese Antworten entscheiden dann darüber, wer anschließend zur Musterung eingeladen wird. Von den 110.000 dieses Jahres waren es dann 30.000. Die Musterung dauert 2 Tage lang. Da wird nochmal die körperliche Fitness überprüft. Es gibt psychologische Tests, sogar Intelligenztests. Und am Ende werden dann nur diejenigen einberufen in die Armee, die auch wirklich wollen und für die die Streitkräfte Bedarf haben. Mhm. Das waren, Sie erwähnten es, 8.000 in diesem Jahr am Ende und sie dienen dann 9, 13 oder 15 Monate.
Wie groß ist denn die Akzeptanz für dieses Modell in Schweden?
Die Zustimmung, die Akzeptanz zur Wehrpflicht ist in Schweden sehr hoch und das nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Es ist unstrittig in fast allen politischen Lagern. Es war ja 2017 die damals rot-grüne Minderheitsregierung, die eine Rückkehr zur Wehrpflicht beschlossen hat. Und seitdem wird die eigentlich getragen von allen Parteien.
Gab es in Schweden auch das gleiche Problem? Also Schweden hat ja 2010 Wehrpflicht abgeschafft, sie dann eben wieder eingeführt, haben Sie gerade gesagt. Es gab zu wenig Freiwillige auch dort?
Ja, freiwillig sich zu verpflichten, darauf hatten eben damals nur wenige Schwedinnen und Schweden Lust. Die Personaldecke der schwedischen Streitkräfte wurde immer dünner und gleichzeitig hatte sich ja die Sicherheitslage in Europa verändert nach der Besetzung der Krim durch Russland 2014. Und das war letzten Endes ein Auslöser für eine Kehrtwende in der bisherigen Verteidigungspolitik, nicht nur was die Wehrpflicht betrifft. Man hat dann die Insel Gotland wieder militarisiert, man hat massiv aufgerüstet in Schweden, hat beschlossen, das Verteidigungsbudget bis 2025 um fast 40% anzuheben und schließlich eben der NATO-Beitritt in diesem Jahr.
Welche Rolle spielt er denn für die Wehrpflicht? Wächst da jetzt auch vielleicht die Sorge vor Ausleihenseinsätzen, also nach dem NATO-Beitritt?
Das ist zum Teil ein Thema bei den Rekruten, mit denen ich sprechen konnte in den Musterungsbehörden, dass die sagten, einen Auslandseinsatz, das fänden sie nicht so gut. Aber andererseits hört man auch immer wieder auch von jungen Leuten, dass sie sich sicherer fühlen in ihrem Land seit dem NATO-Beitritt. Sie hätten nicht mehr das Gefühl, alleine zu sein, alleine kämpfen zu müssen, wenn es denn dazu käme. Und spannend finden sie auch, dass nun in Schweden viele NATO-Manöver stattfinden mit Soldaten aus allen möglichen Ländern und sie möglicherweise mit dabei sein könnten.
Wie die Schweden ihre Wehrpflicht organisieren, das habe ich mit Gunnar Köhne besprochen. Dankeschön. Ich möchte das Thema Wehrpflicht bzw. die Rekrutierung und die Probleme damit vertiefen, und zwar mit Jörg Greifendorf, Hauptmann AD und stellvertretender Vorsitzender von Euromil. Das ist der Dachverband der Interessenvertretung der Soldatinnen und Soldaten in Europa. Hallo, Herr Greifendorf.
Schönen Morgen, Herr Götzke.
Herr Greifendorf, Ihr Verband hat vor ein paar Tagen beklagt, dass viele europäische Länder ein Rekrutierungsproblem haben. Zu wenig junge Leute wollen dienen und die, die schon in der Armee sind, bleiben zu kurz im Dienst. Warum melden sich in Europa zu wenig Leute freiwillig?
Ich denke, das ist wie bei uns auch so ein demografisches Problem. Also es gibt wesentlich weniger junge Menschen. Die Interessenlage ist anders, die Möglichkeiten, sich zu informieren, ist völlig anders. Und sich dann von zu Hause wegzubewegen, in die Grundausbildung zu gehen, meistens in Kasernen, die so ein bisschen außerhalb liegen, mit einem schlechten Handyempfang, das macht man ungern. Das haben auch andere wie Polizei, die, ich sag mal, kaserniert die ersten Monate verbringen. Das ist dann ein Schritt, der nicht dazu führt, dass man unbedingt gerne in die Streitkräfte geht, wie auch übrigens zur Polizei. Und das Zweite ist, heutzutage man hat weniger Geschwister und die Eltern passen dann mehr auf. Und welche Mutter möchte schon, dass ihr Kind sozusagen die Streitkräfte eintritt und da vielleicht Gefahren ausgesetzt ist, die es zu Hause um die Ecke nicht hat?
In Deutschland schreckt ja der russische Angriffskrieg eher noch mehr junge Leute ab, in die Bundeswehr einzutreten. Gilt das auch für andere europäische Länder?
In anderen Ländern kann ich das nicht bewerten. Ich denke, oben in Skandinavien, da habe ich die Erfahrung gemacht. Ich habe auch letztens noch mit einem finnischen Kameraden gesprochen. Da ist man mehr dabei und hat auch historische Erfahrungen, zum Beispiel mit Russland, und wartet drauf, wenn sie kommen, werden sie sich schon die Zähne ausbeißen an uns. So ist deren Haltung. Und das zeigt auch, dass da die Wehrpflichtigen teilweise ganz alleine mit drei Menschen, wie der Minister das auch dargestellt hat, an der Grenze sitzen und darauf warten, dass sie melden, was kommt. Denn solche Grenzanlagen, wie es hier früher in Deutschland gab, gibt es dort nicht. Das ist einfach nur Wald und Steppe und kalt.
Also da sieht man eher auch die Notwendigkeit, sich freiwillig zu melden und das Land zu verteidigen.
Das stimmt. Ich sag mal, in Mitteleuropa, bei Euromil haben wir drei Regionen, will ich mal sagen. Wir haben die Mittelmeeranrainer, die sind noch relativ wenig mit auch Rechten ausgestattet, die Soldaten. Da ist es ohnehin etwas schwieriger, sozusagen Staatsbürger in Uniform zu sein. Dann haben wir den Osten, der immer noch, obwohl wir schon so lange sozusagen den Kalten Krieg beendet haben, auf dem Wege sind in eine normale Struktur, wie wir es bei uns haben. Und wir haben die Skandinavier, also Nordeuropa, die sind sehr gewerkschaftlich orientiert und denken anders. Insofern ist da auch die Grundhaltung eine andere. Andere Nationen haben schon Rekrutierungsschwierigkeiten. Ich denke an die Iren, die haben eine relativ kleine Armee, etwa so 10.000 aktive Soldaten und schaffen es nicht, ihre Schiffe zu besetzen. Ist ja als Inselstaat ist das mehr auf Marine geprägt und auch die anderen Dinge zu besetzen, weil sie schlechte wirtschaftliche Bedingungen haben. Soldaten verdienen relativ wenig und wenn man dann ewig umziehen muss und mit dem Schiff ständig unterwegs ist, ist es für die Familie auch nicht gut. Da haben auch Soldatenfrauen die zukünftigen Schwierigkeiten, ja zu sagen, wenn sie dann vom Altar stehen, weil es einfach das Leben stark einschränkt. Das ist eine Entbehrung in einigen Ländern. Mhm. Wir haben bei uns in Deutschland ein System, wo man, wenn man Zeitsoldat war, also wir haben ja einmal die Wehrpflicht gehabt, jetzt haben wir nur noch Zeit- und Berufssoldaten. Die Zeitsoldaten, die sind früher nach 4, 8 oder 12 Jahren gegangen, heute nach 25. Und wenn man dann zurückgeht in die Gesellschaft, kriegt man bei uns noch eine Berufsausbildung. Das kann auch längere Zeit dauern, ist auch mit finanziellen Mitteln hinterlegt, sodass die Gesellschaft hinterher einen fertig ausgebildeten Menschen bekommt, der das macht, was gerade aktuell aus seiner Sicht des betroffenen Soldaten oder aus Sicht des Arbeitsmarktes sinnvoll ist. Das war früher anders. Und das haben andere Nationen nicht. Die Dänen karten da gerade nach und versuchen dann den Beruf des Soldaten attraktiver zu machen für diese Zeitsoldatenphase. Wenn Sie vorhin im ersten Bericht klang an, dass man die Stehzeiten verlängern muss, es ist schon noch gewünscht, dass man bei der Armee, bei den Streitkräften Zeitsoldaten hat, die eben in jungen Jahren die körperlich anstrengenden Dinge tun und dann mit einer guten Berufsausbildung in die Wirtschaft zurückgehen. Wir vom Deutschen Bundesverband, dort bin ich ebenfalls im Bundesvorstand, planen wir nennen das BS Flex, BS Vario, dass man quasi im Berufsleben handelt. Und diese Zeiten, die man dann als Rentenanspruch hat, der ist in Deutschland sehr schlecht nachversichert, als Beamtenanwärter, als Beamtenbezüge in der Pension dann sich auszahlen lassen kann. Das ist etwas attraktiver für die, die gehen müssen, weil sie nicht bleiben können. Denn nicht jeder kann Berufssoldat werden. Das ist ein scharfes Auswahlsystem und das schafft nicht jeder so weit.
Greifendorf, ich möchte mit Ihnen noch mal kurz über das schwedische Modell sprechen, über das wir auch gerade gesprochen haben mit dem Kollegen. Könnte das ein Vorbild für Deutschland sein aus Ihrer Sicht?
Ich habe das schon vor Jahren gehört, weil einer meiner guten Kumpel bei Euromil ist Schwede und er hat mir das System gezeigt. Ich hatte damals schon der vorherigen Ministerin gesagt, das ist ein System, was man nehmen könnte, wenn man dann drüber nachdenkt. Auch die vorvorherige von der CDU-Ministerin Kam Karrenbauer war ja auf der Suche nach einem System, was man in Deutschland soziales Jahr, glaube ich, oder ein Jahr für Deutschland genannt hat. Auf jeden Fall etwas zu machen, was sinnvoll ist. Für die Streitkräfte macht es keinen Sinn. Sie wissen, als wir die Wehrpflicht abgeschafft haben, ging es im Wesentlichen um Wehrgerechtigkeit, also möglichst alle einziehen und die dann aus irgendwelchen Gründen wieder nicht zu nehmen. Die Schweden machen es ja völlig anders. Die nehmen die, die wollen und die, die können. Und das reicht aus für das, was man braucht. Dann hat man Menschen, die reinschnuppern ins System, die als Reserveangehöriger vielleicht bleiben, also später dann noch bleiben, wenn sie da raus sind, oder eben einfach nur dann den Weg schaffen und dann sich zu verlängern als Zeit- und Berufssoldat. Auch das ist ja ein System. Wenn ich Leute reinschnuppern lasse, bleiben sie vielleicht drin. Also viele junge Menschen, die wir in der Vergangenheit hatten, auch in Deutschland, sind ja über diesen Weg Wehrpflicht gekommen und sind dann geblieben, weil der Beruf an sich ist ein sehr schöner ist, wenn nicht gerade Kugeln fliegen.
Ja, in Schweden werden etwa 10% eines Jahrgangs dann gezogen. Bezogen auf Deutschland wären das 80.000 Männer und Frauen. Nochmal ganz kurz, Herr Greifendorf, würde das Rekrutierungsproblem in der Bundeswehr lösen, diese zusätzlichen 80.000 Männer und Frauen?
Grundsätzlich nicht. Es würde es aber vereinfachen, weil man Menschen dann ja in einem etwa ein Jahr lang kennenlernt. Man weiß, wie sie reagieren, ob der Beruf was für sie ist. Wir haben jetzt ja das System der freiwilligen Wehrdienstleistung, was übrigens sehr gut angenommen wird. Das ist ja so ähnlich, dass man quasi nicht Zeitsoldat, aber auch kein Wehrdienstleister mehr, aber die finanziellen Dinge sind so ähnlich, immer jederzeit die Chance auszusteigen. Das wird gut angenommen, ist aber noch nicht so zu Ende gedacht, wie es bei den Schweden ist, weil die ja im Prinzip jeden anschreiben. Und dann natürlich einen Querschnitt der Bevölkerung kriegen. Das ist aus meiner Sicht ein gutes System, was wir auch in Deutschland machen können.
Sagt Jörg Greifendorf von Euromil, der Europäischen Interessenvertretung der Soldaten und Soldatinnen. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Nutze deine Stimme, das ist der Hashtag, mit dem das Europaparlament in diesem Jahr zur Wahl aufruft. Gemeint sind damit auch diejenigen, die in Deutschland überhaupt zum ersten Mal wählen dürfen. Die jungen Leute ab 16 nämlich, die vom Runtersetzen des Wahlalters durch die Bundesregierung jetzt erstmals profitieren. Und genau diese jungen Leute standen am Wochenende auch bei uns im Deutschlandfunk im Mittelpunkt, und zwar auf unserer Europakonferenz Europa wählt, Europa spielt. Wie wichtig ist den Jugendlichen Europa und was bedeutet ihnen diese erste Wahl? Ingrid Wenzel hat sich bei den Besuchern und Besucherinnen auf unserer Konferenz umgehört, und zwar nicht nur bei den Jungen.
Die jungen Menschen wollen reisen. Die jungen Menschen heute wollen das denken.
Bevor die jungen Menschen auf die Bühne traten, hatte erst einmal Jean Asselborn das Wort. Jahrgang 1949, ehemaliger luxemburgischer Außenminister, und das fast zwei Jahrzehnte.
Und ich glaube, es ist trotzdem auch meine Pflicht, zu versuchen, das weiterzugeben, was ich da erhascht habe, damit Europa auf dem richtigen Gleis bleibt.
Sein Appell an die jüngere Generation.
Liebe junge Menschen, am 9. Juni dieses Jahres habt ihr die Gelegenheit, hier ein sehr starkes Zeichen zu setzen.
Aber was erwarten junge Leute wie Matti Rando von Europa?
Große Frage.
Der 19-Jährige ist Zivildienstleistender und Aktivist aus Österreich, wo das Wahlalter ab 16 nicht nur bei den Europawahlen, sondern bei allen Wahlen schon seit 2007 gilt.
Aber natürlich ist es so, dass das wichtig ist, dass Menschen mit 16 schon wählen können, also einfach so früh wie möglich. Wir sind nicht diejenigen, die die Wahlen entscheiden, die darüber bestimmen, wie es dann ausgeht. Aber eben gerade auch, wenn man vermitteln will, wie wichtig Demokratie und wie wichtig auch die EU ist, dann kann man halt nicht sagen, ja gut, die ersten 18 Jahre deines Lebens darfst du aber eigentlich erstmal gar nichts sagen.
Wer heute 16 Jahre alt ist, ist in einem anderen Europa groß geworden als Jean Asselborn. Mit dem Euro, mit dem Austauschprogramm Erasmus, mit Reisefreiheit im sogenannten Schengen-Raum. Die Lettin Elisabete Vendule-Minze ist für ihr Studium nach Deutschland gezogen.
Dass es für uns selbstverständlich ist, dass wir frei reisen können, dass wir ja ohne viel denken müssen und können bezahlen im Euro und haben diese Freiheit wirklich zu entscheiden, wo wollen wir studieren, wo wollen wir weiter unser Leben aufbauen. Genau, für viele ist es einfach selbstverständlich, aber man müsste auch ansprechen die Sachen, die dann wegfallen würden, wenn es kein Europa mehr geben würde.
Auf dem Panel herrscht Einigkeit, was Europa, was die Europäische Union bietet. Aber auch, woran sie krankt und wodurch sie bedroht ist. Desinformation, rechte Kräfte, den russischen Präsidenten Putin. Wer heute 16 Jahre alt ist, ist mit den sozialen Netzwerken aufgewachsen, informiert sich anders, hat 3 Jahre Pandemie erlebt und auch 2 Jahre Krieg in der ganzen Ukraine.
Wenn ich wähle, dann überlege ich auch, okay, ich möchte ja, dass die Europa stark bleibt. Ich möchte, dass die Länder einander unterstützen. Und ich möchte nicht, dass zum Beispiel Putin versucht, Europa zu spalten. Dann muss ich ja schauen, okay, wem gebe ich denn meine Stimme? Und wie kann ich denn gegen den Rechtsextremismus kämpfen? Dann gehe ich als junger Mensch auch auf die Straße, weil ich weiß, da spiele ich auch eine Rolle. Und das ist auch wichtig, dass ich zeige, was ich für eine Meinung habe.
Eine Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung hat Erstwähler gefragt, welche Themen ihnen in Europa wichtig sind und welche Partei sie am besten lösen kann. Klima, Wirtschaft, Verteidigung und Migration. Rund 40% fielen dazu keine Partei ein, 14% trauen es der SPD und 14% der AfD zu, 10% den Grünen. Matti Rando wundert das nicht.
Wenn man uns eben das vermittelt als starres, fertiges Konzept, wo aber gar kein Platz ist eigentlich dafür, sich zu überlegen, okay, wie könnte das denn noch weitergehen? Also was kann da auch noch besser werden? Weil, sind wir uns ehrlich, es kann noch sehr viel besser werden in der EU, ja? Bei uns in Österreich gibt es 5 Parlamentsparteien, die jetzt, also die antreten, und bei 4 von ihnen ist ein, Entschuldigung für den Begriff, sind alte weiße Männer die Spitzenkandidaten. Aber man kann auch geistig jung geblieben sein, natürlich.
Immerhin, Jean Asselborn lädt zu einer Fahrradtour ein.
Kommst du mit mir, fahren wir in die Alpen.
Stimmungsbild unter den jungen Gästen im Saal.
Ja, mir ist Europa total wichtig und ich finde es spannend, sich mit dem Thema Europa auseinanderzusetzen in verschiedenen Kontexten.
Weil ich finde, dass wir uns alle für Politik interessieren müssen, weil Politik letztendlich unseren Alltag beeinflusst.
Und wie blicken die Zuschauer und Zuschauerinnen auf die Wahlen?
Sorgenvoll.
Ja, das wird scheiße. Geringe Wahlbeteiligung, eine hohe Anzahl bei rechtspopulistischen Parteien.
Weil ich es wichtig finde, dass wir mit unseren Stimmen ein Zeichen setzen und mitgestalten können.
Ich durfte 2 Tage nach meinem 16. Geburtstag das erste Mal für die Kommunalwahlen wählen und das hat mich auch begeistert und war ein Anstoß für mich, mich intensiver damit zu befassen.
Cornelius ist 17. Er wird am 9. Juni auch zum ersten Mal wählen und ist begeistert.
Dass man teilhaben kann und so ein bisschen auch vielleicht, dass die eigene Stimme so ein bisschen zählt.
Besucherinnen und Besucher bei der Europakonferenz bei uns im Deutschlandfunk, die Sie gerne nachhören können, wenn Sie mögen, unter deutschlandfunk.de/europa. Das war's von Europa heute. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören bis hierhin und einen guten Start in die neue Woche.